ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. In dieser Ausgabe wird's mal wieder technisch. Die neue Flachdachrichtlinie ist soeben im Dezember veröffentlicht worden und seitdem ist sie in den digitalen Anwendungen des Regelwerks des Dachdeckerhandwerks verfügbar. Darauf wollen wir in diesem Podcast einen ersten Blick werfen und Ihnen wichtige und interessante Veränderungen vorstellen. Damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Jan Redeker ist Geschäftsführer Technik beim ZVDH und diesmal mein Gesprächspartner. Guten Tag, Herr Redeker.
Guten Tag, Herr Schmitz.
Was ist die Flachdachrichtlinie mal ganz grundsätzlich, also rechtlich und inhaltlich?
Richtigerweise müsste man eigentlich sagen, heißt es die Fachregel für Abdichtung und damit kann man auch das schon ganz deutlich eingrenzen, worum es sich rechtlich und inhaltlich handelt. Da der Titel Fachregel gefallen ist, gehört er zu dem Regelwerk des deutschen Dachdeckerhandwerks und damit zu unserer Bibel im Dachdeckerhandwerk. Da kommt keiner dran vorbei und diese Bibel oder das Regelwerk des deutschen Dachdeckerhandwerks erlangt üblicherweise den Status der allgemein anerkannten Regel der Technik und damit ist das die Grundlage jeder Ausführung, wenn eben keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen werden und damit auch der Maßstab auf der Baustelle, das was der Kunde erwarten kann vom Dachdecker und damit die Grundlage sozusagen unseres Schaffens.
Wann gab es die bisher letzte Überarbeitung?
Die letzte war 2016 im Dezember, die grundlegende Großüberarbeitung. Und dann gab es noch, wie das häufiger mal der Fall ist, so kleinere Änderungen im Jahr 2017, 2019 und 2020. Das sind nicht unbedingt immer inhaltliche. Manchmal müssen auch ein paar redaktionelle Sachen korrigiert werden. Das ist dann heißt nichts, dass es jetzt dreimal noch geändert wurde. Das wollte ich damit einfach nur sagen.
Die Fachregel wurde ja vollständig überarbeitet, um Übersichtlichkeit und Verständlichkeit zu erhöhen. Was genau hat sich da geändert?
Also wir haben einmal uns das Inhaltsverzeichnis so ein bisschen angeschaut und geguckt, wo wir das vielleicht ein bisschen straffen können, zusammenfassen, Themen, die zusammengehören. Das macht sich nicht direkt bemerkbar für die Leute, die jetzt nicht tagtäglich damit arbeiten, beziehungsweise das komplette Werk auswendig kennen. Aber da ist tatsächlich ein bisschen was passiert, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Wir haben, um die Verständlichkeit zu erhöhen, haben wir die Abbildungen, die meisten in den Text geschoben, einfach um die Informationen alle an einem Ort zu haben. Das heißt, wenn ich das Regelwerk lese, sind das technische Anforderungen, viele Sätze hintereinander. Die sind jetzt einzeln durch da, wo es eben thematisch passt, Tabellen und Abbildungen unterbrochen, sodass man wirklich, wenn man den Text liest, den Inhalt aufnimmt, hat man direkt das Bild, wo man sich das angucken kann, wenn es dazu eins gibt und eben auch die jeweiligen Tabellen, um das alles komprimiert auf einen Blick zu haben. Das macht es dem Anwender deutlich leichter, man muss nicht mehr so viel blättern. Blättern ist tatsächlich auch ein gutes Stichwort. Viele nutzen ja noch die Papierversion und da war das dann tatsächlich wirklich in den zwei Ordnern hin und her zu springen etwas umständlich. Jetzt ist es tatsächlich gestrafft. Und wir haben auch noch mehrere Änderungen vorgenommen, kleine vermeintliche nur Wortspielereien, aber natürlich für den Techniker, den krassen Techniker, der weiß dann schon, was damit gemeint ist. Im Endeffekt sind es dann nicht nur kleine Änderungen, sondern tatsächlich Verbesserungen, was die Anwendbarkeit tatsächlich auch angeht. Viel Technisches ist tatsächlich gar nicht dazugekommen, also wo man sagt, so riesig große Themen, nur das Thema barrierefreie Übergänge, da kommen wir sicherlich ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen im Detail. Aber es ist tatsächlich, sind viele kleine Stellschrauben genutzt worden. Wir haben zum Beispiel die Abbildung als ein sehr großes Thema, vor allen Dingen, weil die jetzt nur noch redaktioneller Bestandteil sind. Das haben wir deutlich eingekürzt, die Wertigkeit. Das hat zur Folge, dass man eben nicht mehr mit den Abbildungen aus dem Regelwerk konfrontiert wird. So von wegen, hier steht es so und so, guck dir mal das Bild an, das sieht ganz anders aus hier, was du gemacht hast. Warum? Ganz klar, also die Individualität der Baustelle kann man nicht in einem Bild fassen, das funktioniert nicht. Wir hätten entweder 100.000 verschiedene Bilder oder wir müssten jetzt eben damit leben, dass wir eine beispielhafte Variante zeigen, wie es sein könnte, um die Informationen aus dem Text zu unterstützen, aber eben nicht mehr diesen Vorbildcharakter zu haben. So muss es unbedingt aussehen.
Eine Überarbeitung soll ja immer auch praxisrelevante Streitpunkte klären. Welche technischen Anpassungen und Klarstellungen wurden hier vorgenommen, um den am Bau Beteiligten eine klare Richtschnur zu geben?
über die Flachdachrichtlinie zu sprechen, ohne das Thema Gefälle in den Mund zu nehmen, geht, glaube ich, auch nicht. Das ist somit das Thema, was immer diskutiert wird, auch sehr kontrovers diskutiert wird. Es gibt die Anhänger, die sagen, ja, es muss ein Gefälle geben. Es gibt die, die sagen, es muss gar nicht sein. Wir sind natürlich mit der Flachdachrichtlinie da pro Gefälle unterwegs. Das bleibt auch so. Aber es wurden dem Dachdecker so ein paar Argumente mit an die Hand gegeben. Das ist auch ganz wichtig tatsächlich, eben um diesen Streitfall ein bisschen zu verbessern oder das ein bisschen klarer sehen zu können. Nämlich das ausgeführte Gefälle ist immer so ein bisschen der Punkt gewesen. Wir haben bislang die Möglichkeit schon beschrieben gehabt, dass wir mit 2% planen, dass Abweichungen möglich sind durch Toleranzen, zum Beispiel eine Unterkonstruktion. Das ist normal. Jeder, der die Baustelle draußen kennt, weiß das. Dann kommt es halt häufiger vor, dass aus den 2% vielleicht dann am Ende 1,5% nur noch übrig bleiben. Und zack, ist der Streit vorprogrammiert gewesen. Jetzt ist es eben geregelt, dass wenn man am Ende wirklich diese 2% haben will, also ein ausgeführtes Gefälle vorfinden möchte, dass das eben mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden ist. Man muss die Fläche nivellieren, auf eine Ebene bringen sozusagen, um das Gefälle dann tatsächlich auch am Ende oben in der Belagschicht zu haben. Das kann man aber erst machen, wenn beispielsweise die Ortbetondecken ausgeschalt sind oder nach dem Abriss überhaupt bestellen, was habe ich denn tatsächlich im Untergrund, wie viel muss ich nivellieren. Das kann dazu führen, dass wir die Entwässerungseinrichtungen umplanen müssen. Alles das ist da jetzt beschrieben und das soll dabei helfen, vor allen Dingen dem Dachdecker dann in der Argumentation auch zu treten. Wenn wir wirklich dieses ausgeführte Gefälle haben wollen hier an der Stelle, dann müssen wir eben diese ganzen technischen Parameter mit betrachten und das wird dann eben teuer, kann die Bauzeiten verzögern etc. Das ist tatsächlich dafür da, dass dieser Streitpunkt endlich mal ein bisschen geklärt wird. Ein ähnlicher Streitpunkt ist auch immer beim Thema Dammsperre als Behelfsabdichtung gewesen. Das Wort steht in der Grundregel. Nicht jeder guckt in der Grundregel in der Begriffsdefinition nach. Das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen hat der Flachdachausschuss sich jetzt dazu entschieden, das eben auch in die Flachdachrichtlinie zu übernehmen. Also einmal ist die Begriffsdefinition jetzt da drin. Worum handelt es sich? Damit auch alle, die das Regelwerk lesen, da eben einheitlich informiert sind. Und dementsprechend wurde das Ganze auch noch ein bisschen ausgebaut, weil auch immer da Streitigkeiten waren. Oft wird die Dammsperre dann schon verlegt und bis die Dämmung kommt und der restliche Dachaufbau, haben wir noch Gerüstarbeiten, ist das eben eine Behelfsabdichtung, bis die restlichen Bauarbeiten weitergehen können. Und da ist jetzt eben ergänzt worden, dass man zum Beispiel diese Behelfsabdichtung in Abhängigkeit von der Bauzeit und auch den Einwirkungen gemeinsam mit dem Planer festlegen muss, weil es kann ja sein, dass das dann eben dementsprechend nochmal auch ertüchtigt werden muss oder nochmal aufbereitet werden muss, überarbeitet werden muss. Wenn jetzt beispielsweise viel Material auf dem Dach gelagert wurde, dass man das eben dann nach dem Abräumen nochmal auf den alten Stand bringt, damit die Dammsperre auch ihren Dienst erbringen kann. All für solche Themen tatsächlich so wirklich Streitpunkte sind dann tatsächlich manchmal nur kleine Wörter umgetauscht worden, manchmal auch tatsächlich umfängliche, jetzt wie bei dem Thema, neue Definition, Beschreibung der Situation ergänzt worden, um das dann tatsächlich auch schlussendlich zu klären.
Jenseits dieser Streitpunkte gibt es ja auch eine ganze Reihe weiterer Anpassungen zur Verbesserung der Richtlinie. Können Sie ein paar Beispiele nennen?
Könnte ich. Ich könnte ganz viele nennen, tatsächlich. So ist das nicht. Es ist zum Beispiel jetzt der Fall, dass die EPDM-Bahnen mit Verstärkung, die wurden ein bisschen angepasst. Bislang mussten die 1,6 mm dick sein. Jetzt können die 1,5 mm nur haben, eine Mindestdicke. Und das kommt daher, dass wir uns da an die DIN 18531 angepasst haben, die ja auf DIN-Seite das gleiche Thema bespielt wie wir mit der Flachdachrichtlinie. Wir sind seit Jahren dran, die einander anzugleichen. Das ist eben eine solche Angleichung. Das ist ganz wichtig auch zu erwähnen. Wir haben beim Thema Dachbegrünung, das Thema haben wir so ein bisschen exponiert, ein bisschen nach vorne geschoben, wenn es um das Thema Oberflächenschutz geht. Die Dachbegrünung hat sehr, sehr viele Vorteile und wird jetzt, als besonders geeignet beschrieben, weil es eben für das Dach viel tut, für die Abdichtung und man kann da eben das eine und das andere miteinander kombinieren. Das ist ganz passend. Wir haben beim Thema Gefälle nochmal Pfützen aufgenommen als Thema. Ist ja immer auch ein großer Streitpunkt, wie viel Pfütze darf es auf dem Dach sein? Es ist jetzt auch in puncto Klarheit ergänzt worden, dass die Pfützen zulässig sind. Also das ist ein kleines Wort, macht aber viel aus. Es findet jetzt jeder eben auch den Punkt, dass zum Beispiel für unter 5% Gefälle das eben möglich ist und dass das auch ganz normal ist, also zulässig, ganz wichtig. Ja, was können wir noch aufzählen? Man könnte die Randfixierung noch nennen. Wenn wir dort mit einer linearen Befestigung arbeiten, waren das bislang 3 Befestiger pro Meter. Da sind es jetzt 4 Befestiger geworden. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal genau hinzugucken. Grundsätzlich beim Thema lineare Befestigung. Da können wir nochmal beim Oberflächenschutz reingehen. Da habe ich noch vergessen, das könnte man noch erwähnen, dass wir jetzt mittlerweile auch gebrochenes Material möglich machen, nicht nur den schön sortierten Kies nach Normung, sondern eben auch gebrochenes Material, was Recycleware sein kann, theoretisch. Das haben wir allerdings dann gebunden an eine dicke Schutzlage von 4 mm, einfach eben, weil spitze Sachen auf dem Flachdach in der Regel auch mal zu Problemen führen können. Aber es ist theoretisch möglich. Wir haben uns da geöffnet. Das ist, glaube ich, für die Praxis auch ganz wichtig. Und zu guter Letzt, glaube ich, noch 2 wichtige Punkte. Eine Schadstoffuntersuchung wird jetzt auch erwähnt. Die Gefahrstoffverordnung gibt es vor. Wir haben es jetzt als Inhalt ergänzt, beispielsweise auf Asbest oder PAK vor Bearbeitung den Dachaufbau untersuchen, eben um die Mitarbeiter zu schützen und natürlich auch schon irgendwo kalkulieren zu können, was am Ende des Tages da an Abbruchmaterial aufläuft. Als letzter Punkt auch immer wieder so ein bisschen Streitigkeit dabei gewesen. Der Regenerationslage würde ich gerne noch kurz erwähnen. Die war zwar schon drin, aber begrifflich auch da wieder nur ein Wort ergänzt tatsächlich, aber sie war begrifflich nicht zu finden. Wir sind Suchfunktionen gewöhnt. Wer nach dem Wort gesucht hat, hat es nicht gefunden, jetzt wird er es finden und es ist eben auch beschrieben, wie die auszusehen hat. Tatsächlich immer nur bei funktionsfähigem Dachaufbau, das ist ganz wichtig, kann man eben die Abdichtung regenerieren und da steht eben, dass man das beispielsweise auch mit einer Polymerbitumenbahn als Oberlage punkt- und streifenweise machen kann. Auch das fehlte bislang so ein bisschen als Kontext. Erstmal so die Frage, darf ich das überhaupt und wenn ja, wie? Und beides ist jetzt eben auch geklärt.
Komplett neu ist das Thema barrierefreie Übergänge. Sie haben es eben schon angesprochen. Welche Vorgaben gibt es dazu künftig?
Ja, erstmal müssen wir an der Stelle nochmal darauf zurückkommen, bevor ich auf die Inhalte gehe. Auch die sind sehr umfänglich, aber ganz wichtig ist tatsächlich jetzt zu sagen, dass es bislang eine Sonderkonstruktion war. Das heißt, beim Thema Fachregel, wir hatten es eingangs schon, immer das Problem, also wenn es nicht in der Fachregel drin steht oder von den anerkannten Regeln der Technik nicht erfasst ist, ist es juristisch schwierig. Jetzt ist es aber eine Regelkonstruktion, es ist in die Fachregel reingekommen, das Thema. Das heißt, es ist jetzt juristisch sauber im Regelwerk verankert. Man kann das jetzt also ausführen, es ist jetzt sozusagen Standard. In Anführungsstrichen, es ist natürlich nicht weniger komplex deswegen. Das ist mit das die komplexeste Bauweise, die wir im Dachdeckerhandwerk haben, diese barrierenfreien Übergänge. Wir haben damals deswegen 2020 eine Planungshilfe veröffentlicht, womit wir den Weg ins Regelwerk beschreiben wollten. Also da haben wir alle so ein bisschen den Stand der Technik zusammengefasst aus dem Dachdeckerhandwerk. Worauf ist zu achten? Was sind mögliche Lösungsansätze für dieses wirklich hochkomplexe Detail? Und diese Planungshilfe ist jetzt in das Regelwerk überführt worden, in die neue Flachdachrichtlinie. Ganz, ganz wichtig. Ein paar inhaltliche Punkte nenne ich auch. Tatsächlich ist auch hier wieder das Gefälle, spielt eine Rolle. Wir haben nämlich spezielle Anforderungen, wenn wir diese barrierefreien Übergänge als Detail vorfinden. Und zwar reden wir jetzt hier genau nämlich über diesen neuen Fokus, das ausgeführte Gefälle. Da gibt es die Anforderungen dran. Diese müssen mindestens 1% sein in Abhängigkeit des Unterbaus. Ist das mal als Regel, zum Beispiel bei der Bettungsschicht formuliert, mal als Empfehlung bei den Stelzlagern. Da müssen wir auf jeden Fall gezielt hinschauen. Und es ist, um beim Thema Gefälle zu bleiben, auch kein begründeter Ausnahmefall, um Gefälle loszubauen. Warum? Ist klar, wenn wir schon gar keine Anschlusshöhen mehr haben, ist es extrem wichtig, das Wasser wegzubekommen. Da ist es auch wichtig, dass wir eben dem eine Richtung geben. Und die Richtung sollte nicht das Fenster sein und damit der Innenraum des Kunden. Das wollen wir natürlich verhindern. Und das ist auch schon direkt so ein bisschen der nächste Punkt an dem Anschluss an sich. Wir haben ja immer so ein bisschen unsere 5 cm, 15 cm Regeln gehabt. Da können wir schwer jetzt noch mehr fordern tatsächlich. Wir haben die Anforderungen an die Fensterausführungen erhöht, also an die Rahmen. Welche Anschlussbreiten brauche ich für mindestens 5 cm? Ich kann es nur noch mit Flüssigkunststoff machen, um halt diesen engen Raum, den ich überhaupt nur zur Verfügung habe, überhaupt nutzen zu können. Wir können natürlich auch auf Flanschkonstruktionen ausweichen der Fensterhersteller. Die sind aber noch nicht so stark etabliert. Ganz sehr stark etabliert ist dieser Flüssigkunststoff eben. Das hat sich da getan, aber vielmehr tatsächlich haben wir versucht, das über die Entwässerungssituation zu kompensieren. Das heißt, wenn ich den Belag nach oben ziehe und gar keinen Anschluss mehr habe, hatte ich gerade schon gesagt, muss ich halt das Wasser möglichst schnell wegkriegen. Das muss passieren über gewisse Rinnen vor den Türen und Fensterelementen. Die sind beschrieben jetzt explizit, wie die aussehen müssen, also welchen Öffnungsanteil die haben, Stichkanäle etc., damit das Wasser auch wirklich wegkommt. Sicherheitsfaktoren halten Einzug in die Entwässerungsbemessung, gerade für den Jahrhundertregen, also für so das höchste anzunehmende Ereignis, damit auch da möglichst viel Sicherheit drin ist, weil die Flächen sich natürlich dementsprechend auch leicht überstauen können und wir müssen natürlich verhindern, dass der Innenraum überflutet wird. Also das sind tatsächlich, die Entwässerungssituation ist sehr, sehr speziell, da müssen wir wirklich ganz vorausschauend planen tatsächlich. Also da ist Planung wirklich das A und O und ganz, ganz wichtig. Ja, um so auch da so einen kleinen Einblick zu geben. Also da lohnt es sich tatsächlich hinzugucken. Wer die Planungshilfe bislang benutzt hat, kann sich das gedanklich auch dementsprechend wieder hervorholen und auch weiter nutzen. Aber es steht jetzt eben auch in der Flachdachrichtlinie drin und damit in der Fachregel für Abdichtung.
Es steckt ja eine Menge Arbeit in dem neuen Werk und da dürfen wir gerne auch mal sagen, wer auf Seiten des ZVDH an der Überarbeitung beteiligt war.
Wie üblich, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Wir haben ganz viele Fachausschüsse für verschiedene Themen. So gibt es eben auch einen Fachausschuss für das Thema Abdichtung, der sich zusammensetzt eben aus ehrenamtlichen Unternehmern aus der Berufsorganisation. Das sind 10 Stück an der Zahl gewesen. In dem Fall, wir haben zusätzlich noch ehrenamtliche Mitarbeiter, die in dem DIN-Gremium zur 18531 arbeiten. Die haben eben immer Bericht erstattet und versucht, das Ganze auf beiden Seiten so ein bisschen gleichlautend zu machen. Die waren auch dabei. Die sind durch uns autorisiert, beim DIN mitzuarbeiten, unsere Stimme des Handwerks zu vertreten. Auch ganz wichtig an der Stelle. Und natürlich uns als hauptamtliche Betreuer, als Mitarbeiter des ZVDH, in unterschiedlicher Konstellation. Der eine hat eben den Inhalt geprägt, der andere die Abbildung. Und natürlich zu guter Letzt das Wichtigste, unsere Berufsorganisation, die ist natürlich auch immer beteiligt über diesen normalen, in Anführungsstrichen, Bearbeitungsweg, den so ein Regelwerk hat.
Das klingt jetzt so einfach. Können Sie diesen Bearbeitungsweg mal kurz beschreiben? Das ist ja schon ein längerer Prozess und dauert ein paar Tage.
Genau, wie viel Zeit haben wir?
Ja.
Die Kurzversion natürlich können wir machen. Das ist auch wichtig tatsächlich, weil es wird immer viel darüber gesprochen. Ja, mein Gott, muss das denn so lange dauern? Ja, das macht unsere Regel am Ende des Tages aus, weil wir eben unsere ganze Berufsorganisation mitnehmen. Und dafür muss man sich die Zeit nehmen. Und deswegen klasse für die Frage. Vielen Dank. Das nutze ich natürlich. Ich dampf's allerdings von einem 5-Stunden-Vortrag auf 5 Minuten ein, um da tatsächlich die wichtigsten Sachen mitzugeben. Also am Anfang von allem steht ein Impuls. Irgendjemand hat, weiß ich nicht, eine Idee, was geändert werden könnte. Manchmal sind das Ideen, manchmal sind das Vorgaben, weil sich Normen ändern, weil sich Baurecht ändert, was auch immer. Das kann sehr, sehr unterschiedlich verortet sein. Das können auch unterschiedlichste Menschen bei uns tun. Das kann zum Beispiel der Fachausschuss sein, das können die Landesverbände sein. Das können wir von der Geschäftsstelle sein beim ZVDH, weil wir natürlich auch ganz andere Fühler ausgestreckt haben. Und dann geht die Reise sozusagen los. Wir gehen mit dem Gedanken schwanger und begeben uns auf die Reise, machen einen ersten Entwurf, der dann in die Verbände gespiegelt wird. Das machen wir dann sozusagen, um unsere Organisationsreihen zu schließen. Alle dürfen mitmachen, sodass wir am Ende eine Version haben, hinter der wir als Handwerk stehen. Das wird dann nochmal formaljuristisch über die Mitgliederversammlung sozusagen freigegeben. Das heißt, alle Landesverbände, Landesinnungsmeister, die schauen nochmal drauf und sagen, ja, wir möchten das jetzt hier veröffentlichen. Und dann sind wir tatsächlich bei dem Gelbdruck. Und da wird ja auch immer viel drüber gesprochen. Und wa warum? Das ist auch wichtig und richtig. Der Gelbdruck ist nämlich für die gesamte Fachöffentlichkeit. Und das macht unser Regelwerk auch aus. Wir lassen auch andere Meinungen zu. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, dass jeder, der Interesse hat oder möchte, kann dann eben seine Kommentare, Einsprüche etc. zu diesem Gelbdrucken an uns heranbringen und wir werden das Ganze dann in den Ausschüssen sozusagen dann beraten und einarbeiten. Über diese Einarbeitung, die Beratung, Die Diskussion teilweise auch mit den Einsprechenden entsteht dann der sogenannte Weißdruckentwurf und auch der geht wieder in die jeweiligen Verbände rein, um auch dort das nochmal alles so ein bisschen zu justieren. Die verschiedenen, und das darf man auch nicht vergessen, wir sind ja ein Bundesverband, wir versuchen natürlich die Sichtweise der einzelnen Länder zu vertreten. Das ist immer ganz wichtig. Wir sitzen in Köln. Natürlich ist da die Affinität zum Bundesland Nordrhein-Westfalen und der umliegenden etwas größer, aber wir müssen natürlich das große Ganze abbilden und dafür haben wir unsere Berufsorganisation und da nehmen wir das auch an, weil es wird tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich gebaut. Das versuchen wir damit eben auch dort abzubilden und wenn wir das wieder fertig haben, geht es wieder in die Mitgliederversammlung und wird freigegeben und dann, wenn alles gut läuft und riesig viel Zeit ins Land gegangen ist, weil wir eben alle mitnehmen, wird dieser Weißdruck dann veröffentlicht und das ist dann das, was eben dann als Update aufpoppt in der digitalen Anwendung oder was die Leute dann eben als Ergänzungslieferung in Schriftform auf dem Tisch in der Post haben. Und wenn das dann eben auf dem Tisch liegt, dann sprechen wir von eben dem Weißdruck und dieser Regel, an die man sich dann halten muss als Dachdecker.
Gut, dass wir auch diesen Weg mal beleuchtet haben. Auch von dieser Stelle also vielen Dank an alle Haupt- und ehrenamtlichen Autoren der neuen Richtlinie. Mein Gast in dieser Ausgabe war Jan Redeker, Geschäftsführer Technik beim ZVDH. Auch an ihn herzlichen Dank. Und wie Sie die Flachdachrichtlinie beziehen können, das finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 28. Januar 2025. Diesen Podcast finden Sie auf dachdecker.de, der Webseite des ZVDH und überall da, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns also gerne weiter. Redaktion Claudia Büttner, ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.